Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Büschermann und ich begrüße heute zum 41. Mal an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo.
Wunderschönen guten Tag.
Ich möchte mit einer kurzen Anekdote reinstarten.
Und ich verspreche dir. Du meinst, weil es nicht so viel zu erzählen gibt.
Und ich verspreche dir, du wirst bis zum Schluss nicht wissen, wo ich hin will.
Okay.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und es ist super easy. Weißt du, es gibt große Podcasts da draußen.
Ja.
Die großen Haie in diesem Swimmingpool-Podcast.
Ja.
Und die haben Sommerpause gemacht.
Das ist richtig.
Haben wir Sommerpause gemacht?
Nope.
Denkt kurz darüber nach. Haben wir euch im Stich gelassen in der footballfreien Zeit? Oder haben wir gesagt, ey, wir bringen euch da durch mit Content, der vielleicht nicht immer super entspannt war. Aber wir haben durchgezogen.
Das ist richtig.
Wir haben durchgezogen. Es gibt wieder Football. Und ich war letzte Woche im Urlaub und ich habe an einem Strand gelegen und da kam so ein Typ und man musste die Liegen bezahlen und der hatte so ein Kartenlesegerät
dabei. Wo willst du?
Warte, du wirst gleich verstehen, worauf ich hinaus will. Und der hatte ein Kartenlesegerät dabei.
Ja.
Und in dem Moment, wo man seine Karte draufgehalten hat und seinen PIN-Code eingibt, ist es ja so, du hast eine Tastatur, die ist seit 300 Jahren unverändert.
Ja.
Du hast 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Immer drei Zahlen und die 0 ist ganz unten.
Ja.
Das gleiche Feld, damit man aber nicht ablesen kann, welche Nummer der Kunde eingibt, hat sich kurz vor Eingabe alle Zahlen wild verdreht und alle Zahlen waren in einer komplett zufälligen Reihenfolge. Das ist kein Scherz. Ich stand da und ich war so, okay, ich habe keine Ahnung, was mein PIN ist.
Du hast dich gefühlt wie so ein plus 50-Jähriger mit einem Smartphone.
Exakt. Genauso habe ich mich gefühlt. Und ich war wirklich, ich war noch nie so, Verwirrung war verwirrt. Ich wusste nicht, was passiert. Etwas mehr als 24 Stunden später.
Ja.
Läuft zum ersten Mal seit dem Super Bowl wieder ein Footballspiel. Ja. Und das war der Moment, wo ich nicht mehr verwirrt war, weil ich mir dachte, das Gefühl kenne ich. Wir haben wieder Football. Die Zeit ist rum. Wir haben wieder Football.
Das war wirklich eine sehr, sehr wilde
Anekdote. Ich hab dir gesagt, du weißt nicht, wo es hingeht, bevor wir da sind. Aber es ist wieder Football. Wir hatten Hall of Fame Game.
Das stimmt. Willst du es Football nennen?
Ich hoffe für jeden unserer Zuhörer, dass er es nicht geguckt hat.
Das ist wirklich so.
Wenn du bis 2 Uhr, glaube ich, war Kickoff, wach geblieben bist, ui.
Ja.
Das ist underwhelming.
Es ist wirklich so. Also wir können ja gefühlt, es gab 2 Highlights in diesem Spiel. Die können wir ja direkt einmal kurz droppen und dann können wir über die anderen Sachen
des Spiels reden. Dann können wir über die Hall of Fame, ja, das bitte.
Also ich würde mal sagen, der eine große Highlight war, obwohl es eigentlich kein Highlight war, dieser eine lange Pass von Zach Wilson auf Malik Taylor.
Yes.
Der, wie du eben gerade schon privat gesagt hast, das irgendwie gleichzeitig über- und unterworfen war.
Also, ich verstehe, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, das ist das geilste oder größte Big Play, was da passiert ist.
Ja.
Und es ist so, Junge. Also, ja, aber auch gleichzeitig irgendwie nein.
Ja.
So, der Receiver muss sich strecken nach innen, ist aber gleichzeitig verliert er so viel Tempo, dass er instant irgendwie getackelt wird.
Ja. Das war der schwierigste, einfachste, schwierigste Catch.
Ist wirklich ever. So. Ist wirklich so. Und ganz ehrlich, ey, Zach Wilson, wenn der erste Read da ist, wow, ja, der hat einen Arm.
Ja.
Das hätte ich vermutlich auch schon vor 3 Jahren sagen können, dass Zach Wilson einen Arm hat.
Ja.
Können wir kurz darüber reden, wie unfassbar scheiße Zach Wilson aussieht?
Also, hätte ich nicht gewusst, dass Zach Wilson ist, und hättest du mir vorher gesagt, das ist ein undrafted Free Agent, hätte ich gesagt, ja. Und der spielt sein erstes NFL-Spiel.
Das ist crazy.
Ja. Also es ist nicht aufgefallen, dass der letztes Jahr gestartet hat, obwohl beide Teams nur mit Backups gespielt haben. Und es ist nicht aufgefallen.
Weißt du, wie viele Passing-Versuche Zach Wilson in dem Hall of Fame-Spiel hatte?
Wie viele?
5. 5-mal haben die Jets gesagt, okay, Zach, schmeiß es. Und dann waren sie so, okay.
Lass es mal.
Quarterback. Ja. Also, schonst du den? Warum schonst du deinen Backup? Erste Frage. Zweite Frage, wenn du deinen Backup nicht schonst und sagst, Zach Wilson ist roh, warum gibst du dem nur 5 Passversuche?
Ja, das, ja.
I don't get it.
Ja.
Also
er war, sag ich mal, er war ein bisschen ruhiger als letztes Jahr in der Pocket. Also er war schon zum Teil sehr lange in der Pocket, aber trotzdem hat am Ende seiner Progression niemanden gefunden, der frei war.
Ja.
Oder hat Leute gefunden, die plus minus frei waren, die Ballplacements waren grauenhaft.
Ja.
Also diese eine irgendwie, sag ich mal, 5-and-out auf die rechte Seite. Oh, es war so ein Drag, der ganz spät frei geworden ist. Und der hätte den an die Sideline legen können, der Receiver hätte ihn fangen können und der wirft den einfach in den DB. Und der DB hält nur seine Hand dagegen und es wird incomplete.
Ja.
Und ich war so, what the fuck?
Das
ist ein easy catch.
Das sieht halt aus wie so ein College-Quarterback, undrafted free agent, der in sein erstes Spiel kommt und sich ans Tempo gewöhnen muss. So sieht es halt aus.
Ja.
Der halt nicht gewohnt ist, wie schnell seine Receiver den Drag läuft und den halt in den Rücken schmeißt.
Ja.
Das halt.
Das ist schon wild. Aber sollen wir ein letztes Highlight und irgendwie der einzige Spieler, der Spaß gemacht hat, zuzuschauen?
Nämlich ein Rookie.
Ja, genau. DTR.
Dorian Thompson-Robinson von UCLA.
Genau, der dritte Quarterback der Browns, der wirklich gezeigt hat, dass er NFL spielen will.
Yes.
Der hat mit seinen eigenen Beinen im Passing-Game und das Highlight, der Touchdown-Ceiling-Block gegen den Jets-DB, indem er sich einfach in den Block geworfen hat, ja. Aber den Touchdown dadurch ermöglicht hat. Der Junge hat gezeigt, der will aufs Feld.
Hat er wirklich.
Und es hat Spaß gemacht, zuzugucken.
Du warst wirklich so, ey, genau das ist so ein geiles, ich habe letzte Woche gesagt, deswegen ist Preseason manchmal so ein bisschen wie XFL gucken. Da tauchen so Dudes auf und machen auf einmal so, du bist so, nice,
Football. Ja, ja, ja. Also er hatte schon 2, 3 nice Läufe.
Ja. Dann, wie du gesagt hast, dieser Block. Ja. Er hat halt genau den geblockt, der dann in der Endzone erstes Tackle macht.
Ja.
Hätte er ihn halt nicht geblockt, wäre das halt kein Touchdown gewesen.
Ja, der hat alles gezeigt, was er kann.
Auf jeden Fall. Und DTR hat ja die ganze zweite Halbzeit gespielt.
Ja.
Kein Pick geworfen.
Mhm.
Damit hat er vermutlich im Backup-Quarterback-Duell der Cleveland Browns die Nase vor
Kellen Mond.
Ich muss es leider sagen, Kellen Mond.
Ja.
Kellen Mond, einen Touchdown geworfen. Relativ einfacher Pass.
Ja.
Eine Interception geworfen.
Ja.
Und die ganze erste Halbzeit gespielt.
Und nicht gut.
Er war nicht schlechter als Zach Wilson.
Ja.
Aber ja.
Nicht das, was du dir von einem soliden Backup erhoffst.
Ich glaube nicht. Also ja. Ich glaube, es war nur das Hall of Fame-Spiel.
Ja.
Aber ja, DTR sah irgendwie auch. DTR hat dir irgendwie mehr gegeben.
Ja, einfach, der war so ein bisschen so flashy.
Den Namen hast du dir nach dem Spiel eher gemerkt.
Auf jeden Fall.
Vielleicht sollte man so sagen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. 21-16 haben die Browns am Ende gewonnen.
Yes.
Ja. Es haben viele Backups gespielt. Es wurde viel rotiert. Greg Zuerlein, der Kicker der
Jets, sah
super gut aus.
Ja, ich würde sagen, war die Player of the Match.
Für die Jets auf jeden Fall.
2+50 Yard Field Goals im ersten Spiel der Saison.
Ja, plus noch irgendwie, ich glaube, 45er oder
so. Ja, genau. Er hat gezeigt, dass er immer noch Greg the Leg Zuerlein ist.
Genau, der war so, ich bin ready. Ey, Saison kann heute beginnen, ich bin bereit.
Genau.
Der ist jetzt wahrscheinlich, der hat gezeigt, der hat so sehr gezeigt, der ist bereit, der geht jetzt noch mal in Urlaub.
Bis zu Week 1. Coach, ich mache jetzt Urlaub. Genau. Ihr habt gesehen, was ich kann. Aber sonst insgesamt war es wirklich, es hat mal wieder gezeigt, oder ich finde, es hat besonders stark gezeigt, dass die NFL ja auch eine Zweiklassengesellschaft ist. Ne? Gerade so, sag ich mal, in den erweiterten Kadern, jetzt wo die noch 90 irgendwas Spieler zum Teil haben oder so, sieht man eindeutig, wer mal NFL-Spieler wird und wer nicht.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und das ist wieder so, man guckt sich manchmal an und denkt sich so,
ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
so wie mit dem bisschen XFL-mäßig. So,
ich weiß, was du meinst, aber es ist, ich finde es trotzdem einfach eine geile Zeit, weil du halt, wie gesagt, manchmal siehst du halt einfach so Spieler, die halt irgendwie Snaps kriegen und du bist so, ah ja, den kenne ich. Den hatte ich irgendwie mal vor dem Draft oder kurz nach dem Draft auf dem Zettel.
Du.
Deswegen Jerome Cap, Wide Receiver der New York Jets, er hat Snaps bekommen. Er hatte ein Target, kein Catch, aber er hatte ein Target.
Und was ich ehrlich sagen muss, also entweder war die Browns Offense super scheiße oder die Jets Defense unter Robert Saleh, da sieht selbst der Second- und Third-String-Core stabil aus. Also die Jets Defense sah ganz okay aus dafür, dass es Spieler sind, die wahrscheinlich nie wieder das Feld sehen werden.
Ja, aber ich meine, die Browns, also ich glaube,
die Browns waren auch nicht so gut.
Halt echt schlecht.
Ja. Aber weißt du, da waren schon ein paar Spieler, hast du gedacht, so,
Ja.
So im Sinne von Robert Saleh hat schon ein sehr gutes Auge für Defense-Spieler.
Das stimmt.
Die werden trotzdem alle gecuttet werden, aber.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß. Also es gibt wahrscheinlich, wird jemand, der da am Ende den Roster nicht macht, wird vielleicht bei einem anderen Team unterkommen.
Ja.
Weil ich glaube, selbst da die Second- und Third-Strings sind keine Gurken.
Nee.
Apropos keine Gurken. Es wurde natürlich nicht nur gespielt, sondern es wurden auch neue Spieler in die Pro Football Hall of Fame in Canton, Ohio eingebracht.
Ja.
Ich weiß, was
also, ist die deutsche Übersetzung?
Also für inducted. Ja. Also ich weiß nicht, reingebracht, ja.
Die wurden also reingeschleust, genau, wie man so in den Club, Club reingeschleust wird.
Wie beim Flughafen, das ist so ein Security-Ding, weißt du, so ein Tor und es hat entweder nicht gepiepst, dann warst du drin. Oder du musst nochmal deinen Gürtel ausziehen.
Ja. Und du meinst, das war spannender als das Hall of Fame-Game?
Ich find's nicht. Ich muss tatsächlich sagen, mir sind die neuen Namen, die in den Hall of Fame kommen, eigentlich immer so ein bisschen egal. Also schon cool für die Spieler.
Ich finde, es ist so ein Moment, wo man sich nochmal dran erinnern kann, was die Spieler, also weißt du, wie groß diese Spieler waren.
Das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Also, wir können kurz drüber sprechen. Lass uns einfach die Namen einmal runterrattern. Und ich weiß nicht, zu ein paar habe ich mir was notiert, weil ich finde, das war irgendwie noteworthy. Ja. Bei ein paar habe ich es nicht getan.
dann let's go.
Ich glaube, wenn ich auf die Liste, anders, wenn ich auf die Liste gucke, für mich der Name, der irgendwie so raussteht, vor allen anderen, jetzt, weil ich sage, das ist für mich irgendwie so,
Gott.
Also, das ist für mich der, also das ist für mich der, den ich von dieser Liste, sag ich mal, am höchsten habe.
Gott.
Gott?
Ja, welcher Namen willst du jetzt bringen?
Revis Island.
Ja, natürlich, Gott.
Darrell Revis.
Ja, Darrell Revis. Junge, also, dass du da nicht hyped bist, wenn du den Namen hörst.
Es ist insane, wie gut ein Cornerback sein kann.
Ja, ich war jetzt gerade so, ich war richtig verwirrt, dass du so unmotiviert bist.
Tut mir leid, bitte, dann.
Also, ich würde sagen, ja, Darrell Revis ist ja wohl der beste Cornerback, der jemals die Erde nach Deion Sanders gesehen hat. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben, also,
ja,
sehen,
ja.
Haben wir in den letzten 10 Jahren irgendeinen Cornerback gesehen, der annähernd mithalten kann mit dem, was Revis über ein Jahrzehnt gemacht hat.
Richard Sherman in seiner Prime.
Aber,
nicht so lang, aber, und in einer besseren Defense, aber.
Ja, also, wir vergessen jetzt mal so die letzten anderthalb, zwei Saisons von Darrell Revis nach seinem 15. Kreuzbandriss gefühlt. Da sah er nicht mehr so sharp aus. Da gab es auch sehr viele Memes damals immer mit diesen ja. Burnt Toasts
ja.
und diesen Bränden auf Revis Island. Aber seine Top-Prime-Saison, die beste Saison ever, 2009, war sogar PFF Highest-Ranked Season von einem Cornerback ever.
Das ist stark.
Also nur mal als so kurz einmal einwerfen, der hat in dieser Saison zu allen Number-One-Receivern, gegen die er gespielt hat, in Man-to-Man-Coverage 3 Touchdowns und 465 Yards zugelassen in 16 Spielen.
Das ist.
Also dein Chad Ochocinco hat keinen einzigen Catch gegen ihn gemacht.
Ja.
Randy Moss hat 4 Catches für 24 Yards. Es haben überhaupt nur 2 Spieler über 50 Yards gegen ihn in einem Spiel gemacht.
Es gab in seiner Karriere später, ja. als er schon die ersten Verletzungen hinter sich hatte, gab es Szenen, wo Chad Johnson sich ihm gegenübergestellt hat, ihm seine Route pre-snap
gesagt.
Verraten hat ja. und dann die Route gelaufen ja. ist, weil Revis nicht mehr mithalten konnte.
Ja, wie gesagt, aber das ja, Ende wollen wir nicht reden. Ja, das Ende wollen wir nicht reden. Der hat ein bisschen zu lang gespielt.
Ja.
Er hat ein bisschen zu lang gespielt. Aber diese Saison, also die Saison ist die größte ja. DB-Saison, die es jemals gab. Er hatte am Ende 6 Interceptions, 1 Pick-6, 31 Passes defended. Das ist das Höchste, was ein Cornerback jemals hatte. Und 54 Tackles. Und allein diese Saison hat dafür gesorgt, dass er ein First Ballot Hall of Famer ist.
Ja.
Und dieses Bild, was er kreiert hat, weil er halt über fast ein Jahrzehnt halt jeden Receiver aus dem Spiel genommen hat.
Ja.
Aber, und das finde ich so wild, weil wenn wir jetzt über die letzten so 5, 6 Jahre zurückdenken an Cornerbacks, die haben so eine krasse Saison, jetzt keine Ahnung, also weißt du, wie die ganzen Stars der letzten Jahre, die jung in die NFL kamen. So.
Also Stephon Gilmore.
Genau, und Marshon Lattimore und was weiß ich, weißt du, was ich meine? Die hatten so 1, 2 Jahre, in denen waren die Elite und dann sind die einfach okaye Cornerbacks oder gute Cornerbacks, weißt du, was ich meine?
Hast du gerade die Karriere von Sauce Gardner predicted?
Nein, aber gut, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber Revis war halt Saison nach Saison nach Saison nach Saison einfach Shutdown, jedes Jahr.
Ich
und das ist schon crazy.
Ich finde, wenn du sagst, wer an die Legacy rankommt aus jüngerer Vergangenheit.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich finde Jalen Ramsey
doch.
Ist auch krass gewesen in den letzten Jahren.
Ja.
Also letztes Jahr vielleicht nicht mehr, aber.
Aber von der Prime her auf jeden Fall, was man einfach Revis lassen muss, ganz ehrlich, ein Cornerback misst man am Ende des Tages, wie gut ist seine Man-Coverage. No offense, Zone-Coverage ist einfach so viel einfacher als Man-Coverage. Und Richard Sherman hat in seiner Prime einfach sehr viel Cover 3 gespielt, das sehr dankbar ist für Cornerbacks.
Das stimmt. Dann Cam Chancellor und Earl Thomas hinter dir zu haben,
genau. macht
es auch ein bisschen einfacher.
Aber halt so Revis oder Ramsey hat es in seiner Prime auch gehabt. Den hast du das ganze Spiel traveln lassen, Coast to Coast. Und sein Receiver war aus dem Game raus.
Ja.
Und es lief auch kein Run über seine Seite. Und das haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen, dass ein DB das über Jahre hinweg macht. Ja. Und deshalb bin ich so hyped, Darrell Revis zu sehen und dann zurückzuerinnern an die ganzen Sachen, weißt du, an Plays, an, also nicht mal Plays, weil es, also weißt du, weil er wurde nicht angeworfen.
Also ich glaube, das ist das größte Prädikat, was du jemandem geben kannst. Er hat es geschafft, Calvin Johnson zu covern.
Ja.
Und das ist menschlich unmöglich.
Unmöglich, ja.
Das ist,
ja. Aber ich könnte jetzt eine halbe Stunde über Darrell Revis reden. Sollen wir?
Ich will noch ein Zitat aus seiner Rede, was ich irgendwie spannend fand.
Ja.
Der hat nämlich in seiner Rede gesagt, was Michael Jordan für LeBron war Deion Sanders für Revis Island. Und wir klammern jetzt mal kurz aus, dass er sich selbst von sich selbst in der dritten Person spricht. Und sagen einfach mal, ja, ist halt ein Cornerback.
Ja. Er hält sich einfach nur an Primetime, an Deion Sanders. Also, weißt du, ich meine, Deion Sanders redet von sich selbst auch in der dritten Person.
Das stimmt. Ja, genau. Aber ich war irgendwie trotzdem ein spannendes Zitat.
Also, ich kann es voll und ganz verstehen. Weil, also, ich glaube, als Cornerback, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist und Deion Sanders gesehen hat als Kind, Deion Sanders hat irgendwie Pride in Cornerback sein gebracht.
Ja.
So wie manche, so wie Tyler Lewin oder so, Pride in O-Line gebracht hat, weißt du, was ich meine? Oder Quentin Nelson. Mhm. Hat einfach gezeigt, dass Cornerbacks halt Athlete sind. Mhm. Deion Sanders. Und der hat einfach auch Baseball gespielt. Also, der hat parallel Baseball und NFL gespielt. Aber egal, wir haben über Revis geredet.
Okay, genug Daryl Revis-Content.
Ja.
Aber wir bleiben bei den Cornerbacks.
Ja.
Weil Ken Riley, länger her, Bengals-Legende.
Du hast jetzt seinen ganzen Lebenslauf dabei.
Nee, ich meine, also es ist, der ist 2020, ist er an einem Herzinfarkt verstorben. Mhm. Und seine Ehefrau hat diese Büste entgegengenommen oder war ja auf der Bühne, hat ihn quasi repräsentiert und so. Es ist in den letzten, oder es ist letzte Woche, jetzt am Wochenende, ein Stat rumgegangen. Und das beschreibt es eigentlich perfekt. Ken Riley hat sein letztes NFL-Spiel vor 40 Jahren bestritten. Vor 40 Jahren. Wir erinnern uns daran, wie die NFL vor 40 Jahren aussah.
Es war noch schwarz-weiß, oder?
Er ist immer noch in den Top 5 der meisten Career Interceptions.
Uff. Und damals hat man, also was in Mitte der 80er.
Anfang der 80er.
Also als man erstmal angefangen hat, so West Coast Offenses zu passen.
Ja. Und er ist immer noch Top 5 in den meisten Interceptions all time.
Das ist crazy.
Das ist crazy.
Das ist wirklich crazy. Allein ein Stat zu haben, der, also alle Stats werden ja in den letzten Jahren gebrochen ohne Ende. Ja. Allein, weil die Saisons länger werden.
Ja.
Und trotzdem ein Stat noch ready zu haben von vor 40 Jahren ist crazy.
Das ist wirklich hart. Also du siehst wirklich, ich meine, vor allem, es ist ja auch, die Saisons sind immer länger.
Hm.
Das ist so, es ist Gefühl, also in Anführungszeichen, es ist einfacher,
Stats mehr, aufzunehmen. Mehr höheres, ja.
Und
weil halt nicht per Game, sondern immer nur alle summiert.
Finde ich krass.
Auf jeden Fall. Krass.
Und genug Ken Riley, weil es gab noch einen dritten Cornerback, der auch in die Hall of Fame eingeführt wurde.
War richtig Ronnie Barber. Richtig DB-lastig.
Richtig DB-lastig. Ja.
Auch Elite-DB seiner Zeit.
Ja. Ja, kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Zwei weitere Spieler, die mit aufgenommen wurden, waren Zach Thomas.
Der ein bisschen jetzt auch gebraucht hat. Das war irgendwie sein 10. Jahr, glaube ich, also, in dem er hätte in die Hall of Fame kommen können.
Lange, ne?
Ja.
Und Joe Klecko. War der nicht auch mal bei den Colts?
Ja, in seinem letzten Karrierejahr.
Okay. Na, immerhin.
Ja.
Immerhin. Let's go. Colts Pride.
Ja, Mann. So viele Hall of Famer. Doch, die Colts haben schon ein paar Hall of Famer. Vor allem so in den 2000ern.
Vielleicht haben sie nächstes Jahr einen mehr. Foreshadowing. Aber nächster Hall of Famer, DeMarcus Ware.
DeMarcus Ware, auch super dominanter Pass-Rusher des letzten Jahrzehnts. DeMarcus Ware hat ja so seinen Signature-Pass-Rush-Move. Das war ja sein Spin-Move.
Mhm.
Und ich weiß nicht, immer wenn ich an DeMarcus Ware denke, denke ich an diesen Fake-Spin-Move.
Ja, wunderschön.
Das ist so wie dieses eine Meme, wo irgendwie so im Training bei irgendwie jemand so diesen so einen Pass-Rush-Move macht und tut so, als würde er einen Basketballwurf machen und dann der O-Liner springt hoch, um den zu blocken und er geht rum.
Ja.
So finde ich, dasselbe Gefühl hat ein Fake-Spin-Move.
Mhm.
Also einfach der Spin-Move von DeMarcus Ware war so lethal,
mhm,
dass einfach jeder O-Liner direkt seinen Kopf gedreht hat und hat geguckt, wo ist DeMarcus Ware, und googelt es einfach mal einmal YouTube eingeben. Da hat er bei den Cowboys, glaube ich, gespielt noch.
Ja.
Da hat er so einmal so einen Spin-Move im ersten Schritt angetäuscht und der O-Liner dreht sich komplett um und DeMarcus Ware läuft einfach so richtig wie an so einem Kind einfach vorbei. Und
tötet den Quarterback.
Ja, genau. Sieh, wenn du mit so einem Hund so einen Ball in der Hand hast und du wirfst, aber lässt nicht los und der Hund rennt weg.
Ja, rennt schon mal so los.
Genau, und du hast den Ball immer noch in der Hand. Das muss ich immer dran denken, wenn ich DeMarcus Ware höre.
Fair.
Weil das ist eines der witzigsten Plays, eines der Football-IQ-höchsten Plays überhaupt. Ja. Der wusste, der O-Liner weiß genau, was passiert, und es ist einfach nicht passiert.
Ja. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Und ich finde fast genauso ikonisch, wenn nicht sogar ikonischer, Chuck Howley, ebenfalls ab jetzt ein Hall of Famer, der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der jemals einen Super Bowl verloren hat und trotzdem Super Bowl MVP wurde. Der einzige Super Bowl MVP eines Super Bowl Losing Teams.
Ja, das ist.
Das,
wie krass muss man.
Definiere Dominanz.
Genau. Du hast zwar verloren, aber du warst trotzdem einfach der krasseste Spieler
in diesem Game. Joe Flacco hat gefühlt, der war auch dabei und der wurde Super Bowl MVP. Und jetzt überleg dir mal, was du machen musst, um als Verliererteam den MVP zu stellen.
Und vor allem als Non-Quarterback. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte er irgendwie 90% Completion Rate gehabt und 15 Millionen Yards geworfen, sondern der war ein Defense-Spieler.
Ja, genau.
Und trotzdem haben Leute danach gesagt, jojo, der hat das Spiel irgendwie entschieden.
Aber ist wirklich so. Aber hat verloren.
Aber halt verloren. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und wir haben noch zwei weitere Namen. Don Coryell, Erfinder oder also Mitbegründer der berühmten Air Coryell Offense der Chargers.
Ja.
Und so ein bisschen einer der, weiß ich nicht, Großväter des modernen NFL-Passspiels mit seiner vertikalen Viel Motion Offense. mit denen er den Chargers alles rasiert hat. Ja.
Und als letztes, Legende.
Legende.
Aber halt wirklich Legende. Das ist sogar mehr als Hall of Fame, finde ich. Ja. Ist Joe Thomas. Also nicht nur, dass er irgendwie mittlerweile aussieht wie irgendwie so ein Mr. Universe Fitness Model.
Ja.
Er hat einfach einen NFL-Rekord, der wahrscheinlich nie wieder gebrochen wird in der Geschichte dieser Erde. Er hat einfach unglaubliche 10.363 Snaps am Stück gespielt. What the fuck?
Ja.
What the fuck? Das kann man sich nicht vorstellen. Er hat einfach für 22 verschiedene Quarterbacks geblockt in 11 Karrierejahren.
Der hat in seiner Dankesrede, hat er seinen
richtiger, ganzen, sorry, das war richtiger Brown-Move halt, ne? 22 Quarterbacks in 11 Jahren.
Der hat in seiner Dankesrede, hat er all diesen Quarterbacks gedankt. Halt von wegen, ey, ihr wart Teammates und so weiter und Wegbegleiter und so weiter. Ich habe mir meinen Spaß gemacht und uns rausgesucht.
Du zählst sie jetzt alle
Joe auf. Thomas ist 2007 gedraftet worden und hat 11 Jahre gespielt.
Ja, vor allem, ganz kurz, 22 Quarterbacks sind sogar mehr, als John Johnson Teams hatte.
Ja, und das muss was heißen. Ja. Und von diesen 22 Quarterbacks sind 20 Starter gewesen.
Ja.
Wenn du mir von diesen 20 Startern der Browns Quarterbacks seit 2007 fünf nennen kannst, Respekt.
Oh.
Fünf Stück.
Dann lass mal kurz überlegen.
Fünf Stück.
Ja, okay, let's go, ich versuch's.
Also. Einer davon waren, was wäre dein erster Name, dein erster
Guess? Also ich gehe mal also müsste Johnny Manziel dabei sein.
Yes.
Dann.
Unter, kurzer Fun Fact, von allen 20 Startern, der, mit dem er den mit Abstand schlechtesten Rekord hat. Johnny Manziel. Johnny Football.
Dann Brandon Whedon.
Ja.
Oha. Ja, aber weil ich kann mich immer nur erinnern, weil dieser Browns-Helm so scheiße auf seinem Kopf aussieht. Ja. Es sieht immer so aus, es gibt so Bilder von ihm in Browns-Helm, das sieht aus wie so ein kleines Kind, das den Helm von seinem Vater angezogen hat.
Ich weiß, was du meinst. Zwei hast du noch, drei to go. Da sind so geile Namen dabei. Da sind Namen dabei, bei denen man nicht wusste, dass sie mal bei den Browns
waren. Ja, genau, ich überlege gerade. Also das ist so, das kann halt alles, also das sind halt Quarterbacks, wahrscheinlich auch nur ein Spiel gespielt haben unter ihm.
Ja.
Wer war. Und vor allem, man kennt die ganzen Browns Quarterbacks halt nicht, weil die halt nie relevant waren. Lass mich mal kurz. Hat nicht bei denen auch Terrell Pryor gespielt, der dann auf Receiver umgeschult wurde?
Ist nicht dabei in der Liste.
Ah, scheiße. Junge. Ich könnte jetzt halt einfach so wild guesses, die ganzen so Quarter-Backups, die man kennt.
Wahrscheinlich wäre dabei. Hau mal ein paar Namen davon raus. Ich wette, einer davon stimmt.
Ist Matt Castle dabei? Nee.
Nein. Aber du bist fast richtig mit dem Nachnamen.
War Clipboard Jesus dabei? Charlie, wie heißt der? Charlie Whitehurst.
Nein.
Oh, Junge. Vor allem, es ist gar nicht so lang her. Also, wer hat denn bei den Browns vor Baker Mayfield gespielt?
Wie gesagt, einer, den ich finde ich noch so irgendwie prominent, war danach, ist immer noch in der NFL, war vorher bei Notre Dame, DeShone Kizer.
Oh! Ja, stimmt. Stimmt, der war auch mal die Hoffnung der Browns.
Ja. Ein anderer, sehr hoher Pick der Washington Redskins damals gewesen, hat danach noch ein Jahr bei den Browns es versucht.
Wie haben die denn
und er hat zumindest einmal als Starter mit Joe Thomas auf dem Feld gestanden. Und ich wette, du hast nicht im Kopf, dass er danach noch bei den Browns war.
Ja, das sagen.
RG3.
Nee. RG3 sehe ich kein Jersey an.
RG3 hat tatsächlich zusammen mit Joe Thomas bei den Cleveland Browns gespielt. Wer? Noch ein paar andere bekannte Backup-Namen. Brian Hoyer,
ja. Ja, ja. Hat er auch.
Jake Delhomme.
Ja.
Josh McCown. Colt McCoy. Cody Kessler.
Oh Junge, das sind wirklich alles. Also, das sind alles die.
Also, ich könnte diese Liste jetzt noch ewig weiterführen. Das sind
alle Backup-Quarterbacks, die so. Ja. Die wirklich so einfach jedes Jahr die Mannschaft wechseln.
Noch nicht mal Backup, Emergency-Quarterbacks sind das.
Aber jetzt, wo du sagst, ich sehe sie in den Jerseys. Ja. Aber ich habe es komplett verdrängt, dass sie mal dort gespielt haben.
Ja.
Weil die haben halt drei Spiele oder fünf Spiele gespielt, vier Niederlagen, einen Sieg. Und
also, wie gesagt, der erste Name, der mir auch in den Kopf gekommen wäre, war DeShone Kizer. Aber Brian Hoyer hätte ich schon. Da hätte ich, glaube ich, schon abgeschaltet.
Wild.
Ja.
Also wirklich, jetzt ist irgendwie, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, da ist einfach blank.
Ja.
Da steht halt irgendjemand auf Quarterback.
Ja, ist so.
Und trotzdem hat Joe Thomas es geschafft, mehr als 10.000 Snaps unverletzt zu spielen. Und auch gemacht. Also, ich meine, der hätte auch sagen können, kein Bock mehr auf den Scheiß.
Wirklich, ey, fuck the shit.
Ja.
Aber der hat durchgezogen.
Nie geskippt.
Wie wir.
Oh, Oh, Full Circle.
Full Circle. Nächstes Jahr ist auch wieder ein Hall of Fame Game. Und nächstes Jahr gibt es auch wieder neue Spieler, die aufgenommen werden.
Yes.
Nur mal kurz als Teaser. Andrew Luck, Eric Berry, Jamal Charles und Antonio Gates wären ab nächstem Jahr möglich Hall of Famer. Heißt nicht, dass auch nur irgendeiner von denen reinkommt.
Also ich will mal sagen, aber also Antonio Gates ist schon First Ballot Hall of Famer, oder?
Ja. Andrew Luck nicht.
Nee.
Also Andrew Luck ist für mich, glaube ich, kein Hall of Famer.
Nein. Er hat gefühlt ein Jahr gespielt. Ja. Also no offense, aber so fühlt sie es an.
Also ich weiß es nicht. Für mich ist auch Antonio Gates ist irgendwie der Einzige, der von denen gesetzt ist. Ich meine, Jamal Charles war auch schon sehr electric so als Spieler. Der war schon cool, aber ja.
Also es fühlt sich weird an, dass Antonio Gates erst jetzt eligible ist für die Hall of Fame.
Der hat lange gespielt, ne?
Der hat bis 2018, what the fuck?
Krass. Wie alt war der da?
38.
Hui.
Junge, also das ist irgendwie so.
Also ich meine, gut, darüber lacht Mercedes Lewis.
Aber das war jetzt gerade, als du das gesagt hast, habe ich kurz gestutzt. Ich war so, das kann doch nicht sein. Der hat 2003 angefangen, Football zu spielen. Warum kommt der jetzt? Also warum ist
ja, der? Ist so. Überleg mal, der hat 4 Jahre nach Joe Thomas angefangen und ist ein Jahr vor ihm eligible für die Hall of Fame. Das ist verrückt.
Ja. Wir müssen nicht so, ihr müsst nicht so lange warten auf unsere neue Folge. Ihr müsst kein Jahr warten.
Oh.
Ihr müsst nur eine Woche warten.
Oh.
Mit dann ein paar mehr Spielen, über die wir reden können.
Das stimmt.
Und hoffentlich ein paar mehr
Spiele, die uns auch Insight geben.
Genau. Bisschen mehr vielleicht wirklich das, was wir letzte Woche versucht haben zu machen, so ein bisschen Foreshadowing, bisschen in die Kristallkugel gucken. Hoffentlich ermöglicht uns jetzt die upcoming Weekdays.
Exakt. Und darauf freuen wir uns.
Ja.
Wenn ihr euch auch darauf freut, downloadet gerne unsere aktuellen Folgen.
Ja.
Ich wollte es eigentlich am Anfang dieser Folge sagen. Jetzt sage ich es am Ende und hoffe, dass ihr bis hierhin gehört habt. Downloadet gerne unsere aktuellen Folgen und seid genauso gespannt auf die Preseason wie wir.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir mit den gesamten Highlights der nächsten Woche ungefähr die Highlights eines NFL-Spiels zusammen.
Oh, vielleicht.
Vielleicht. Ja. Wir werden es sehen.
Sobald ein Name aufpoppt, der mich glücklich macht, werde ich darüber sprechen. Perfekt. Und wir haben keine ganze Folge über Kellen Mond gesprochen.
Das stimmt.
Das sagt schon alles.
Also, bis dahin.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.